palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di tocco, tiro!
Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto!
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge Serie Amore nach dem Topspiel Napoli-Milan. Darüber wollen wir heute natürlich besonders ausführlich sprechen, aber auch ansonsten einiges los gewesen im italienischen Fußball. Inter ist wieder in der Spur und darüber spreche ich heute mal ausnahmsweise nicht mit Marius Soike, also gar nicht mit Marius Soike. Wer aufmerksam zugehört hat in der letzten Folge, der weiß auch warum. Aber ich darf euch auch versprechen, er wird dennoch das ein oder andere Mal Gehör finden in dieser Folge. Er hat uns was geschickt, aber dafür als Gesprächspartner gewinnen konnte ich meinen lieben Freund und Experten Christian Bernhard. Hallo.
Hallo Mario.
Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Das wäre sonst so als 45-Minuten-Monolog wäre mir wahrscheinlich schwer gefallen. So ist es doch ein bisschen einfacher, glaube ich, auch für mich.
Ja, schön. Freut mich, mit dir das Ganze ein bisschen bequatschen zu können. Ist doch ein bisschen was passiert am Wochenende.
Absolut. Und ich würde ganz gerne also das Ganze chronologisch bestreiten wollen. Also mit Napoli-Milan wurde ja dann auch der 28. Spieltag, war es jetzt, beschlossen. Und es ging los mit einem standesgemäßen 5:0 von Inter am Freitagabend gegen Salernitana. Zuvor Inter 4 Spiele, meine ich, waren es, ohne eigenen Treffer und so eine kleine Schwächephase. Und dann hat man jetzt die Jungs aus Salerno mal komplett auf links gezogen und auch Lautaro endlich mal wieder getroffen. Er mit einem Hattrick und Dzeko dann auch noch mit einem Doppelpack. Da würde ich dich einfach mal fragen, ist es die Schwächephase jetzt gewesen oder zweifelst du immer noch ein wenig mehr jetzt nach den letzten Wochen an Inters Leistungsfähigkeit?
Also ich würde jetzt das Salernitana-Spiel, glaube ich, nicht zu hoch hängen. Ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, in der Hinrunde haben sie auch 5 Buden in Salerno gemacht. Also Salernitana ist jetzt, glaube ich, nicht, wie soll man sagen, das der Maßstab. Aber klar, dass gerade die Stürmer da, die Interstürmer, sehr nach Treffern gelächzt haben, das hat man ihnen, glaube ich, wirklich angemerkt. Ich glaube, ich hatte es mit, ich glaube, es waren 400 Minuten ohne Tor. Das ist dann schon mal eine Nummer. Mhm. Und ja, dann freust du dich. Lautaro begann ja auch mit einem Querlattentreffer. Dachte man, vielleicht geht es so weiter. Aber dann fand ich, hat es die Salernitana Inter schon ein bisschen zu einfach gemacht. Deshalb würde ich das jetzt mal in Klammern setzen. Aber ganz klar, für eine Mannschaft, die zuletzt, ich fand, das darf man ja bei Inter nicht vergessen, es war ja nicht so, dass sie sich keine Chancen rausgespielt hatten davor, aber es hat halt einfach vor dem Tor nicht gepasst, da hat irgendwie diese Präzision gefehlt und dann tut es einer Mannschaft logischerweise gut, auch wenn es nur gegen den Tabellenletzten ist, sich ein bisschen diesen Abschlussfrust von der Seele zu schießen.
Ja, und vor allem Salernitana hat ja in den letzten Wochen auch schon immer wieder bewiesen, dass sie eklig sind. Aber ich bin voll bei dir, da war es dann in dem Spiel irgendwie schnell der Bann gebrochen und dann hat das Team von Nicola da auch irgendwie gar keinen Zugriff mehr bekommen. Aber weil du es gesagt hast, ist absolut richtig, auch das Hinspiel ging 5:0 aus. Das ist das erste Mal, dass eine Mannschaft, also Inter, in einer gesamten Saison 10:0 Tore gegen einen Gegner hat, seit 58-59. Da hat die Fiorentina mal gegen Torino 6:0 und 4:0 gewonnen in einer Saison. Das wieder für die Freunde der Statistik.
Sehr schön.
Aber insgesamt, weil ich es mir gerade auch angeschaut habe und ja, deswegen frage ich so nach diesem, ist es das gewesen jetzt mit der Schwächephase? Wenn man sich mal die nächsten Gegner von Inter anschaut, klar, jetzt hat man noch das Auswärtsspiel an der Anfield Road, wo ja, da müssen wir, glaube ich, schon viel Fantasie anstrengen, um da noch eine Runde mehr für Inter in der Champions League zu prophezeien. Dafür war dann halt irgendwie auch das Hinspiel zu unglücklich, wo ja auch das von dir angesprochene Chancenmanko vorhanden war. Und dann kommt ein Auswärtsspiel bei Torino, immer eklig. Juric gegen die großen Teams, kann er's. Dann Heimspiel gegen die Fiorentina.
Unangenehm.
Auch unangenehm. Dann bei Juve. Als einziges Team da oben noch, also Napoli und Milan haben Juve schon gespielt. Mhm. Inter einziges Team, das nochmal gegen Juve ran muss. Über Juve können wir gleich auch nochmal ein bisschen sprechen. Und dann auch noch, um den Viererpack voll zu machen, ein Heimspiel gegen Hellas, was jetzt auch nicht so super angenehm ist. Ist vielleicht jetzt sogar für, ja, das ist immer so schwierig, ne, Vorprognosen zu treffen. Das ist natürlich auch ein bisschen, aber ich frage dich einfach trotzdem, ist jetzt sind die vier Spiele eventuell für aus Inter-Sicht entscheidend darüber, ob es für den Scudetto reicht oder nicht?
Ich finde, also du hast genau den richtigen Blick gewählt, denn wenn man sich ansieht, auch die anderen Mannschaften, jetzt Napoli, Milan dann später, die bekommen jetzt demnächst alle Gegner solcher Kategorie, auch Torino, Hellas, alles unangenehm zu spielende Mannschaften. Und so wie es aussieht, entscheiden diese Saison in der Serie A eben nicht womöglich die direkten Duelle, den Titel, denn die sind jetzt mehr oder weniger passé, sondern wirklich eben die Spiele gegen diese, ja, unangenehmen anderen Mannschaften. Und da bin ich jetzt wirklich bei Inter sehr gespannt. Also klar, dieses 5-0 ist gut und gerade auch für das Selbstvertrauen. Und wir wissen, wie wichtig Selbstvertrauen gerade bei Offensivspielern ist. Ich glaube, laut Daro Martinez ist es relativ egal, dass die drei Buden gegen Salernitana gefallen sind. Der hat sich jetzt das einfach, ja, sozusagen da sich befreit. Aber ich bin auch fest davon überzeugt, dass die nächsten Spiele zeigen werden, wie stabil Inter wirklich ist. Und wie gesagt, Inter war davor nicht schlecht. Also sie hatten gerade in der Liga, hatten sie immer wieder ihre Chancen. Aber was mich zum Beispiel schon, wo sie mich spielerisch enttäuscht haben, war vergangene Woche unter der Woche in der Coppa Italia gegen Milan. Also da fand ich, war wirklich wenig Drive drin, wenig von dem, was das Inzaghi-Team eigentlich in den Monaten davor charakterisiert hat. Deshalb bin völlig bei dir. Ich glaube, in Liverpool, da brauchst du ein Fußballwunder, um da noch zumindest weiterzukommen. Und dann wahrscheinlich, so wie es aussieht, werden sie sich eben voll auf die Liga konzentrieren können. Haben jetzt auch einen Robin Gosens als Plus. Da wird sicherlich auch noch ein Faktor werden. Aber haben jetzt wirklich diese unangenehmen Spiele vor der Brust. Und mal schauen, wie gut sie die dann lösen.
Robin Gosens in der Coppa kurz debütiert, jetzt gegen Salernitana auch eingewechselt und glaube ich 2 Minuten nach Einwechslung dann auch mit seinem ersten Assist. War auch ganz schön, wie er sich da hat feiern lassen und auch wie die Mitspieler da gleich das irgendwie ihm sehr gegönnt haben. Das spricht auf jeden Fall irgendwie fürs Team. Aber bevor wir weiter hüpfen, eine Nachfrage: woran glaubst du, liegt das auch mit den spielerischen Limitierungen, die man hat? Ist es wieder einfach so einfach, dass man Brozovic rausnimmt und man hat Inter dekodiert? Oder warum? Wo siehst du da gerade die größte Schwäche, wenn du jetzt auch die Coppa angesprochen hast, das Hinspiel?
Also ich finde, ein Grund, wenn man sich zum Beispiel anschaut, auch Simone Inzaghi in den Jahren davor bei Lazio, ist schon auffällig, dass er immer wieder in der Rückrunde weniger Punkte geholt hat, also teilweise auch deutlich weniger als in der Hinrunde. Und im Prinzip hat sich das ja jetzt bei Inter erstmal zu Beginn der Rückrunde fortgesetzt. Und ich würde schon sagen, dass ein paar personelle Entscheidungen von ihm auch Teil dran haben, denn klammer jetzt mal das Salernitana-Spiel aus, wenn man sich die Spieler davor ansieht, dann haben schon arg viele Interspieler sehr überspielt gewirkt. Also gerade Barella oder so hat man gemerkt, die ja viel über ihre Athletik kommen. Die waren teilweise ausgelaugt und das ist halt meiner Meinung nach schon verwunderlich, weil Inter eigentlich mit dem breitesten Kader hat. Also wenn ich so dran denke, dass zum Beispiel so ein Di Marco, der in Anfang der Saison, Mitte der Saison regelmäßig gespielt hat, dadurch auch Perisic immer wieder Pausen gegeben hat, so einer ist zuletzt aus der Rotation von Inzaghi fast rausgefallen und dadurch kam es dann eben, dass eben immer die Perisic, die Dumfries, die Barellas, Brozovic, Calhanoglu im Prinzip mehr oder weniger die ganze Zeit gespielt haben. Es gab viele Spiele, viele englische Wochen, keine Frage, die treffen jede Mannschaft körperlich, aber überraschend eben daher, dass Inter ja eigentlich schon auch eine gewisse Breite eben hätte. Und ich finde, Inzaghi hat sich da sehr auf seine, ich will jetzt nicht unbedingt Top 11, aber vielleicht auf seine Top 13, 14 verlassen. Und diese Körperlichkeit, schwindende Körperlichkeit hat man dem Spiel dann angemerkt. Und ich glaube schon auch, dass Inzaghi da ein bisschen jetzt gefordert ist, demnächst auch wieder den vermeintlichen Spielern vielleicht aus der zweiten Reihe immer wieder ein paar Minuten mehr zu geben. A, um sie zu fördern und B, um auch, ja, der Stammelf vielleicht ein paar Pausen zu gönnen. Und diesbezüglich Robin Gosens, glaube ich, wird da ein Riesenplus werden, weil der ist jetzt wieder körperlich auf einem sehr guten Weg. Das hat den Sage auch immer wieder angesprochen. Ich glaube, der hat die letzten Wochen in der Pinetina im Trainingszentrum wirklich hart gearbeitet. Und dann ist es eben auch wichtig, dass eben einer wie Perisic und so auch mal, ja, wie jetzt gegen die Salernitana, eine Spielpause hat, um dann auch wieder voll eingreifen zu können.
Apropos breiter Kader, ich lese jetzt immer wieder den Namen Dybala in Verbindung mit Inter. Wie spruchreif ist das? Und will man sich überhaupt ihn mit seinen Wehwehchen antun für das Geld, das er dann trotzdem wahrscheinlich benötigt?
Ja, da ist eben die Frage, wie viel da. Ich meine, Marotta ist auch ein alter Fuchs. Der weiß ganz genau, wenn wir diese Gerüchte vielleicht jetzt ein bisschen befeuern, dann bringt das vielleicht auch ein bisschen Unruhe bei Juve rein. Sozusagen wirft deren Vertragsverhandlungen weiter ein paar Steinchen rein. Also vom Gefühl her würde ich sagen, ist das jetzt noch zu früh. Also vielleicht ist das auch so ein bisschen Transfermarktgeplänkel. Inter ist ganz sicher nicht, wäre ganz sicher nicht traurig darüber, wenn es da bei Juve in Sachen Dybala vielleicht weiter ein bisschen unruhig bleibt. Und was dann wirklich komplett dabei rumkommt, ich glaube, das wird dann erst später im Frühling oder Richtung Sommer entschieden. Denn ich glaube, Inter hat jetzt auch genug oder wäre klug bedacht, sich jetzt auf die sportlichen Sachen zu konzentrieren. Denn ja, der Meisterschaftskampf, der vielleicht noch vor 2-3 Wochen eher einfache Aussage, glaube ich, hat sich jetzt doch nochmal sehr komplexer für Inter gestaltet.
Absolut. Dann lass uns mal kurz in den Samstag reinspringen. Da ist die erste Partie, die gespielt wurde, die habe ich nicht gesehen, da habe ich auch gar nicht so groß viel Meinung zu. Udinese schlägt Sampdoria 2-1. Da sind die Tore alle in den ersten 13 Minuten gefallen, dann ist nichts mehr passiert. Udinese damit jetzt nach dem Punkt gegen Milan und gegen Lazio mal wieder ein Dreier, kann sich, glaube ich, mit einem weiteren Sieg, Punkt. Marius und ich haben mal gesagt, dass wir glauben, dass 35 Punkte reichen, um die Klasse zu halten. Inzwischen habe ich fast das Gefühl, es könnten vielleicht sogar 26 Punkte reichen, weil Venezia keine mehr macht. Bei 26 steht es eben Sampdoria, da habe ich nur einen Take dazu, weil ich glaube, das Spiel war nach unserer letzten Folge, das Montagabendspiel, das ich gegen Atalanta kommentiert habe. Und ich hoffe, da haben nicht so viele Samp-Fans zugeschaut, denn wow, also da musste ich schon ganz schön draufhauen. Das war unfassbar schlecht. Also kein Spielaufbau, keine Zweikämpfe. Und obwohl Atalanta irgendwie gefühlt teilweise dann trotzdem mit angezogener Handbremse gespielt hat, haben die Sampdoria so auseinandergeschraubt. Die können halt froh sein, dass sie teilweise, klar, Candreva hat da gelb gesperrt gefehlt, dass sie vielleicht doch dann an der einen oder anderen Stelle individuell stärker besetzt sind als andere Teams von da unten, weil sonst müsste ich mir doch nochmal um Sampdoria diese Saison auch Sorgen machen. Das war schon arg schwach. Hast du die mal in den letzten Wochen gesehen?
Ja, ich bin völlig bei dir. Also ich würde auch sagen, von diesem Udinese-Sampdoria-Spiel bleibt hängen, dass Sampdoria wirklich aufpassen muss, dass die da nicht komplett noch reinrutschen. Also ich bin völlig bei dir. Solange Venezia jetzt die Form zeigt, die sie im Moment haben, ist es das, was eigentlich Sampdoria zugutekommt. Der Rest schaut echt nicht gut aus. Also die Ergebnisse, auch so ein Spiel wie in Udine, da wäre es, glaube ich, extrem wichtig, da zumindest einen Punkt mitzunehmen. Das gelingt im Moment auch nicht. Jetzt bekommen sie nächstes Wochenende Juve. Also bei Samp ist echt mit der Qualität eigentlich, die sie haben, dass sie da immer noch jetzt da hinten drin sind und ich befürchte auch noch länger da hinten drin bleiben. Ist schon besorgniserregend. Da können wir dann später, glaube ich, die Klammer komplett zur Stadt Genua schließen. Fußballstadt Genua schließen.
Ja. Und ich glaube, Gianpaolo, der wird so schnell auch kein Angebot mehr von einem großen Club bekommen. Ich glaube, die Trainerkarriere ist auch dafür bestimmt, ja, so Mittelfeldabstiegskandidaten dann weiter zu begleiten im weiteren Verlauf seiner Laufbahn. Dann haben wir am Samstag einen außerordentlichen guten Auftritt von Tammy Abraham gesehen, muss ich mal sagen. Unfassbar starkes Spiel von ihm. Die Roma schlägt Atalanta 1-0 und man haut irgendwie seit Wochen immer wieder auf Mourinho und die AS drauf und klammheimlich stehen sie jetzt dann doch wieder. Ich glaube, 7 Spiele in Folge ungeschlagen, ganz gut da und klar mit einem Spiel mehr, aber ziehen damit jetzt sogar an Atalanta erstmal vorbei.
ja, haben sich echt stabilisiert. Du sagst es, Tammy Abraham, ich würde auch Zaniolo mit reinnehmen, weil gerade beim 1-0, also das Tor von Abraham, das ermöglicht eigentlich Zaniolo wirklich mit diesem Klasse.
Ja, stimmt, das war stark.
Stopp aus der Luft und wie er den technisch verarbeitet. Und ja, die Roma ist echt, ja, wie du sagst, irgendwie ein bisschen eine Wundertüte. Also im Prinzip, sie haben sich jetzt stabilisiert. Mourinho hat ja auch gesperrt gefehlt, also hat auch ohne ihn geklappt. Und im Prinzip sind sie da echt wieder ein bisschen rangerückt, ja. Die Frage ist, wenn Juve jetzt punktemäßig so weitermacht, dann wird es wahrscheinlich schwierig, vielleicht doch noch in Platz 4 eingreifen zu können. Aber zumindest sind sie in Reichweite. Und das, glaube ich, hätte man vor, ja, wenigen Wochen auch nicht unbedingt damit gerechnet. Defensiv wirken sie stabiler. Ich glaube, Smalling tut ihnen da wirklich sehr, sehr gut. Auch in den letzten Wochen hat da Stabilität reingebracht. Und ja, ist irgendwie, ich finde, du musst dann Atalanta, auch wenn Atalanta im Moment sicherlich auch nicht in seiner, ja, besten Verfassung ist, musst du sie halt trotzdem auch erstmal in so einem direkten Duell schlagen. Und gerade Roma gegen die vermeintlich Großen war ja wirklich ein alles andere als erfolgreiches Kapitel, nicht nur in dieser Saison, sondern auch in den letzten. Dementsprechend diese Saison 2 Spiele gegen Atalanta, 6 Punkte, die tun der Roma gut, wenn man auf die Top-Duelle schaut.
Ja, absolut. Und ich weiß, es wurde sich auch von euch immer wieder mal ein Atalanta-Schwerpunkt gewünscht. Es wird heute auch wieder nicht dazu kommen. Tut mir leid. Aber da können wir mal kurz eine Frage aus der Community beantworten, weil du gesagt hast, die Roma hat beide Duelle gewonnen, also gerade aktuell punktgleich, aber es entscheidet ja eben der direkte Vergleich. Und das wurde jetzt nochmal in Zweifel gezogen. Nee, nicht in Zweifel gezogen, aber Marco hat was gefunden und das hat mich dann doch sehr überrascht, weil auf einmal gestern die Frage aufkam, zählt denn jetzt noch in Italien der direkte Vergleich? Denn tatsächlich im deutschen Wikipedia steht, dass zur Saison 21-22 auf Torverhältnis umgeschwenkt worden wurde. Also ich habe auch schon ein bisschen geguckt und die haben auch geguckt, also auf der Liga-Seite und auf dem italienischen Wikipedia steht immer noch der direkte Vergleich. Du kannst es sozusagen jetzt nochmal unterstreichen, dass es so ist und ich nicht komplett blöd bin und da was verpasst habe, aber wie kommt denn Wikipedia dazu, das zu ändern? Weil da gab es die Diskussion mal, ich habe nie was davon mitbekommen. In Italien zählt doch der direkte Vergleich.
Hier ist es sowieso interessant, was, wenn man sich zum Beispiel die Coppa Italia auch hernimmt von letzter Woche, dann zählt, ist sie, glaube ich, wahrscheinlich mit der letzte Wettbewerb in Europa, wo ja noch die Auswärtstorregel
Jetzt
im Halbfinale zum Beispiel. Und da hat die Lega Calcio beschlossen, dass dann eben erst ab nächster Saison sozusagen das auch ausgesetzt wird mit der Auswärtstorregel. Also von dem her ist das vielleicht auch, ich bin völlig bei dir, das wird auch nicht immer sehr transparent in Italien mitgeteilt. Also man muss sich da schon oft sehr durch die Regularien klicken und recherchieren, um da wirklich, ja, zu finden, was Sache ist. Ist halt die Frage, ob es dann am Ende wirklich auch, glaubst du, dass es ein paar Mal drauf ausläuft, dass es vielleicht wirklich bei Punktegleichheit zu diesem Fall kommt, dass es so eng bleibt, dass diese Karte überhaupt gezogen werden muss?
Na, ich hoffe ja, dass es im Meisterkampf so bleibt. Dann könnten wir uns ja oben haben. Ja, du gerade, also ist ja auch alles eng beieinander. Ich meine, wenn du auch rund um die Platz 5, Platz 6, Platz 7, das sind nicht viele Zähler, die da dazwischen liegen bei allen Teams.
Ja.
Aber meistens ist es ja dann doch so, man macht irgendwie am 36. Spieltag rechnet man sich einen Wolf, am 37. auch noch und am 38. ist dann genau alles so, dann spielt wieder Genua irgendwo 0-0.
dann war alles wieder hinfällig.
Dann ist wieder alles irgendwo hinfällig. Ach genau, Tammy Abraham übrigens zum 8. Mal in dieser Saison, dass er das erste Tor erzielt. Also auch so ein Unterschiedsspieler auf jeden Fall.
Ja, und vor allen Dingen einer, ich glaube, er hat jetzt ja schon, wenn man auch wettbewerbsübergreifend ansieht, dann schaut die Torquote auch richtig gut aus. In der Liga kamen auch, glaube ich, einige Pfosten- und Lattentreffer dazu. Also der könnte auch noch ein paar mehr auf dem Konto haben. Aber ich finde, er auch jetzt abgesehen von seiner Torquote, ist logisch auch einer, der mit seiner Physis da vorne drin, absoluten Faktor ist. Und ich finde, da sollte man dann schon auch, weil ja José Mourinho auch, finde ich, auch zu Recht zuletzt einiges an Kritik einstecken hat müssen, aber was man da eben nicht vergessen sollte, ist meiner Meinung nach ein Tammy Abraham, glaube ich nicht, dass der im Sommer zu Roma gekommen wäre, wenn nicht José Mourinho da gewesen wäre und da seine Kontakte hätte spielen lassen. Also ist schon auch, darf man glaube ich nicht außer Acht lassen, dass dann auch die Strahlkraft von Mourinho und auch seine Kontakte überall hin dann vielleicht überhaupt erst dafür gesorgt haben, dass so ein Spiel auch zu Roma kommt.
Ja, guter Punkt, absolut guter Punkt. Aber wo wir gerade bei Mourinho sind und auch Gasperini und generell Trainer, das kam mir gestern so. Ich hab irgendwie drüber nachgedacht, weil jetzt eben da am Montag bei Atalanta Sampdoria dann auch Gasperini nicht auf der Bank saß. Ich habe nicht komplett jeden Vergleich mit anderen Ligen, aber gerade zum Beispiel im Vergleich zur Bundesliga, liegt's an den Trainern oder liegt's an den Schiedsrichtern, dass in der Serie A so viele Trainer ständig die rote Karte bekommen?
Ja, gute Frage. Also ich würde mal sagen, Gasperini und auch Mourinho sind dann schon auch welche, ich glaube, die hätten auch in anderen Ligen Probleme mit Schiedsrichtern. Okay. Also gerade bei Gasperini habe ich echt das Gefühl, es wird fast von Saison zu Saison schlechter. Also man hat so das Gefühl, als warte er nur darauf, dass ihm das Spiel quasi ein Argument liefert, um mit dem Schiedsrichter so richtig in Clinch zu kommen, hat er am Samstag nach dem Spiel wieder auch keine Medienaussagen gemacht. Also das ist schon eine sehr verfahrene Situation. Also ich habe das Gefühl, dass Gasperini sich da ja auch so ein bisschen wie ein Opfer sieht und im Prinzip das wirklich so eine Spirale ist, die sich da wirklich von Spieltag zu Spieltag weiter nach unten geschraubt wird. Ich glaube, da wäre Gasperini auch gut beraten, das Ganze irgendwie ja etwas zu entzerren, weil das tut der Mannschaft auch nicht gut, wenn es immer wieder diese Situationen gibt, dass immer wieder auch das zum Thema wird. Ich glaube, er tut sich keinen Gefallen damit und der Mannschaft auch keinen.
Vom ersten Moment, also so auf den Bildern sieht er ja immer ruhig aus, wie der nette ältere Herr von der Seite, aber ich glaube, er hat eine extrem scharfe Zunge, ne?
Ja, und wie gesagt, die kann er generell einsetzen, die kommt auf mehreren Ebenen zum Tragen, aber man hat wirklich das Gefühl, sobald irgendwas mit Schiedsrichterentscheidungen ist oder so, dann potenziert sich das nochmal. Und wie gesagt, ich finde, es ist so eine negative Spirale geworden, aus der er sich besser, glaube ich, auch rausbewegen sollte, denn man darf auch nicht vergessen, du kannst logischerweise irgendwann auch so einen Stempel abkriegen. Und ich glaube, den hat er mittlerweile auch bei Schiedsrichter. Also ich glaube, selbst ein Schiedsrichter, der unvoreingenommen in so eine Sache reingeht, hat dann, glaube ich, irgendwann im Hinterkopf, okay, das ist wieder der Gasperini, der eigentlich Woche für Woche immer wieder in solche Situationen verstrickt ist. Und wie gesagt, das bringt ihm nichts und der Mannschaft schon mal auch gar nichts.
Ja, bin ich bei dir. So auch aus eigener Erfahrung, auch wenn es dann nur auf Landesliga-Ebene war oder so. Es gab schon Vereine, wenn du da als Linienrichter oder Schiedsrichter hingereist bist, da hast du schon davor gewusst, der kraut mir jetzt wieder das Ohr ab. Und besser, du setzt ihm schnell mal ein Zeichen, als dass du irgendwie zu lang wartest und dir zu viel Ohrenbluten anhörst. Ja, aber das, was du auch gesagt hast mit dieser Opferrolle, ich finde, dass das irgendwie, soll ich sagen, das ist ein bisschen unsexy. Sowohl bei Trainern als auch bei Sportfunktionären oder so, dieses Rumgeheule und immer alle sind gegen uns und alles muss ich aufhören, sonst rutsche ich wieder irgendwie zum Thema ab, wo ich dann nachher wieder Probleme bekomme. Ich nenne keine Namen. Wenn wir gerade um den Block da rund um den Europa Pokalplätzen zuzumachen, noch zwei Worte über Lazio, die souverän bei Cagliari gewonnen haben. Könnte man das ja auch sagen, ja, muss man nicht zu hoch hängen, aber Cagliari hat ja in den letzten Wochen auch immer wieder bewiesen, dass es sehr, sehr schwierig ist, gegen sie zu spielen und sich deswegen auch zu Recht da unten ein wenig Raum verschafft haben, also ganz wenig, aber halt im Vergleich zu vor ein paar Wochen sieht das schon sehr viel besser aus. Da kann ich jedem nur das 2:0 einmal in Real ans Herz legen. Das ist Konter Masterclass von Luis Alberto über Felipe Anderson. Also klar, ein bisschen Glück dabei, aber ich glaube, im Verlauf dieses Konters gibt's noch zwei Beinschüsse. Und wie sie es dann zu Ende spielen, das war richtig, richtig stark. Das 1:0 hat Immobile mal wieder von Elfmeterpunkt aus besorgt, ist deswegen aber erwähnenswert, weil er damit jetzt gleichgezogen hat mit Silvio Piola mit 143 Toren in der Serie A im Lazio-Dress. Also der wird sich da demnächst dann, wenn er es nicht eh schon irgendwo hat, sein ja, wie sagt man? Seine Statue setzt, auf jeden Fall. Für alle, die es mit Lazio halten. Und ja, also auch bei Lazio sehe ich immer wieder, ja, vielleicht fehlt ein wenig die Konstanz, ja, aber man sieht schon auch, dass, glaube ich, wenn Sarri da noch ein bisschen mehr Zeit bekommt, dass das was ist, was da was werden könnte.
Ja, bin ich völlig bei dir. Also ich finde, man merkt jetzt, dass Sarri und die Spieler und die Mannschaft sich gefunden haben. Und Sarri hat das meiner Meinung nach auch sehr clever gemacht, denn du hast es ja angesprochen, das gegen Cagliari, da waren ja einige Masterclass-Konter dabei. Irgendwie sind sie auch so ein bisschen back to the roots gegangen. Sarri hat das ja zuletzt auch immer wieder angesprochen. Er weiß logisch genau, dass Lazio auch in den Jahren zuvor unter Inzaghi einfach diese brutale Umschaltmaschine auch war. Und das hat er jetzt, glaube ich, da hat er eine ganz gute Balance gefunden. Also er hat seine neuen Aspekte logisch eingebracht und die nimmt die Mannschaft jetzt auch gut auf. Ich finde, Luis Alberto ist das beste Beispiel. Da war am Anfang, hat man gemerkt, das hat noch nicht gepasst, aber jetzt ist er fix integriert. Aber er lässt ihnen jetzt auch immer wieder diese Kontersituationen, lässt sie ein bisschen tiefer stehen. Und das Lazio eben mit den Immobiles, mit Luis Alberto, mit Sakanje, mit Felipe Anderson da wirklich krasse Qualitäten hat. Da war dieses Cagliari-Spiel ein perfektes Beispiel. Und sie waren letzte Woche gegen Napoli, auch haben sie gut mitgehalten. Also ich finde es, im Moment passt es sogar, denn sie gewinnen diese Spiele, die sie auf dem Papier gewinnen müssen. Und ich bin völlig bei dir, auf Cagliari war ganz sicher keine einfache Angelegenheit im Moment. Und dementsprechend auch bei Lazio, dass sie da wieder im Spiel sind. Ich glaube, nur ein Punkt hinter der Roma. Also die Entwicklung von Lazio geht meiner Meinung nach definitiv in die richtige Richtung.
Ja, unterschreibe ich genauso. Und bevor wir zum Sonntag springen, wollen wir es doch mal kurz hören, was Marius am Samstag eigentlich gemacht hat. Ich habe es mir selber noch nicht angehört. Ich freue mich sehr drauf und bin mal gespannt, wie viel Bier er schon intus hatte, als er das geschickt hat.
Buongiorno aus Parma. Ich melde mich kurz nach dem 1:1 im Enjotadini zwischen Parma Calcio und Regina und habe eine große Einkaufstüte in der Hand, in der zwei wunderschöne Trikots, jeweils mit der Nummer 27 und dem Namen Pandev drin sind. Ja, klar. Eins für mich, natürlich das schwarze, das dritte, das fehlt mir nämlich noch. Und habe ich die Bestellung von Markus aus der Community aufgenommen und mitgebracht. Grüße gehen raus. Das macht sich dann, sobald ich zu Hause bin, gleich auf in die Post. Zum Spiel, weil die Sonne lacht. Das gibt das Ergebnis nicht so her. Tatsächlich musste ich auch in der Halbzeit mal von der Tribüne runter in das Dach hat die Sonneneinstrahlung verändert und deswegen war es auf den Plätzen, auf der Gegend gerade saukalt. Aber gut, dann so ein Bier hilft dann ja auch manchmal. Ja, also Regina weiß wahrscheinlich am Ende gar nicht so genau, wie sie jetzt hier mit dem Punkt aus Parma wieder Richtung Kalabrien fahren. Sehr glücklich ist, ich denke mal, es wird als Eigentor von, ich glaube, Del Prato gewertet. Sehr glücklich, also es war schön herausgespielt über. Ich habe Jeremy Menez nochmal live gesehen. Der hat das eingeleitet, das Tor. Und ja, blöd, war dann der Ausgleich. Das kurz zu Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie. Und Hammer hatte bis dahin eigentlich echt, dass er das Spiel sowas von in der Hand hatte. Wir müssen mindestens 95% Ballbesitz gehabt haben. Keine Ahnung. Leider nicht wirklich zwingend. Bis auf die eine Chance, wo eben das Tor draus gefallen ist. Wunderbare Kombination über Vasquez. Und der hat keinen von Regina in diesem Spiel mal getunnelt oder so, ne? Was für ein Spieler. Also unglaublich. Also locker der beste Spieler der Serie B. Ja, spielt aber leider schon beim 13. oder so. Er leitet das auf jeden Fall ein. Eine Flanke auf Simi, der ihn Kopf zurücklegt. Und dann steht Brunetta ganz goldrichtig. da sah eigentlich alles super aus. Nämlich danach, als hätten sie das Spiel voll in der Hand. Und dann, ich weiß nicht, haben sie es irgendwie verschleppt. Keine Ahnung. Also ja, auch ein bisschen tatsächlich Kritik am Mann mit der Kappe üben. Die Aufstellung, also so bis zum 1-0 war das alles gut, was Jacquini gemacht hat. Danach kannst du aber mit dem Sturm aus Stini, Brunetta, Vasquez, ja, also Konter kannst du halt vergessen. Dafür sind die alle viel zu langsam. Und entsprechend wurden etwaige Möglichkeiten dann auch vergeudet, könnte man sagen. Und dann sind sie dann nach dem Ausgleich eben nicht mehr zwingend genug gewesen. Weswegen ich mit einem sehr positiven Gefühl aus dem Spiel rausgehe. Jetzt nichts wegen der sportlichen Situation oder so. Aber der Support auf beiden Seiten unglaublich. Also Regina hat locker 2000 Leute mit aus Kroatien mitgebracht und die haben zumindest in der ersten Halbzeit auch richtig Alarm gemacht. Und damit auch die Parma-Kurve gefordert, hatte man so ein bisschen das Gefühl. Also da kam das entsprechende Echo. Ich habe da auch ein, zwei Aufnahmen mitgeschickt. Ich hoffe, man kann das irgendwie einigermaßen wahrnehmen. Ja, das deswegen alles in allem, trotz des bescheidenen Ergebnisses, ein ziemlich rundes Stadionerlebnis. Und wird natürlich nicht das letzte Mal für mich gewesen sein. Das kann ich jetzt, glaube ich, sagen. Den Weg hierher kenne ich gut. Haben wir heute auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, als im Dezember, um mir die Stadt anzugucken. Ich bin in keine Sehenswürdigkeiten reingegangen, aber halt so durch die Gassen geschlendert und auf die Plätze und so. Das ist schon alles super. Das schreit danach, nochmal wiederholt zu werden. Und nochmal, und nochmal, und nochmal. Jetzt geht es erstmal Richtung Bahnhof, Rucksack einsammeln, dann in Zug Richtung Bologna. Da steht dann morgen Renato Dallara, das Spiel gegen Torino auf dem Programm. Michailovic gegen Juric, bin schon sehr gespannt. Und Grüße gehen raus, wir hören uns.
Ja, herzlichen Dank. Bisschen frustriert hat man ihn zwischendurch doch noch angehört. Nur 1-1 gegen Reggiana. Ich habe mal gerade kurz ein bisschen die...
Regina.
Ich verwechsel die mal. Es gibt Regina, ja. Die anderen sind abgestiegen, ne?
Genau, Regina ist ja aus Reggio Calabria, aus dem Süden. Und Reggiana aus Reggio Emilia. Also auch in der Gegend um Bologna.
Ah, okay. Naja, aber auf jeden Fall hat recht. Tabellen 13. Parma, ich schau mal gerade... Auf Platz 8, was ja dann diese lustigen Playoffs wären, sind es dann auch schon wieder 9 Punkte.
Das wäre ein wichtiger Dreier gewesen, ja, um da nochmal ranzurücken. Gigi Buffon hat es auch davor angesprochen, hat gemeint, wenn wir jetzt irgendwie noch ein, zwei Dreiers aneinander reihen, dann kann man da vielleicht schon nochmal ranrücken. Mit dem Unentschieden kommt man da halt nicht viel weiter, wenn man ein Loch schließen muss.
14-0 Ecken ist auf jeden Fall eine gute Statistik. Aber ansonsten, ja, Regina laut diesem Ticker hier einen Schuss aufs Tor abgegeben. 9 Versuche, einer aufs Tor, einer war dann auch drin. Ballbesitz war relativ ausgeglichen am Schluss, aber ich glaube, da meinte Marius auch die Anfangsphase mit. Also Iacchini hat da irgendwie auf jeden Fall noch nicht so richtig den Bock umstoßen können, wie man so schön sagt.
Für alle Italien-Freunde eben, die auch mal einen Blick in die Serie B werfen wollen, wenn der Meisterschaftskampf in der Serie A spannend ist, fraglos keine Frage, dann sagt die Serie B einfach nur hold my beer. Weil was da an der Spitze los ist, zwischen Lecce auf 1, Brescia auf 4, liegen 2 Punkte. Benevento mit einem Nachholspiel kann da auch nochmal direkt drankommen. Da ist wirklich Lecce, Cremonese, Pisa, Brescia wirklich toll, was die sich da für einen engen Kampf da an der Tabellenspitze liefern.
Also sogar die Playoffs ausgeklammert, viel Spannung im Aufstiegsrennen. Aber ihr habt gehört, wir bekommen gleich nochmal eine kleine Botschaft dann aus Bologna gesendet. Wir können uns mal kurz überlegen, weil wir es vorhin angesprochen hatten, die Fußballstadt Genua, damit begann nämlich der Sonntag. Es ist jetzt das wievielte Unentschieden? Das 7.?
6., glaube ich.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das 6., ja. Denn vor allem in diesen 6 Unentschieden waren 4x 0-0, 2x 1-1. Okay, klar, ja, das gegen gegen Inter, Chapeau, aber bei aller Liebe, das ist gerade gegen Empoli, die ja auch wirklich zu strugglen hatten und die man vielleicht nochmal da auch unten hätte mit reinziehen können, das ist schon viel zu wenig, was vom CFC kommt, oder?
Ja, es ist wirklich, mir tut es herzzerreißend, das ist das komplett falsche Wort, aber es ist wirklich, man sieht, wie viel sie Energie reinstecken. Also Blessin hat da ja wirklich komplett sozusagen die Art des Fußballspiels umgekrempelt, wie körperlich, wie intensiv, wie aggressiv sie gegen den Ball arbeiten. Das ist wirklich beeindruckend und das Interspiel ist das beste Beispiel dafür. Und auf der anderen Seite, sie investieren so viel und dann fehlt's aber halt gerade in Sachen Abschluss, gerade im letzten Drittel, ja, auch vielleicht ein bisschen an Qualität, weil viel einfach über körperliche Arbeit sozusagen da abgenutzt wird. Denn für mich so stellvertretend so das Turaros, die Portanovas, die bringen wahnsinnig viel Energie und es ist wirklich unfassbar unangenehm, gegen diese Mannschaft zu spielen. Aber es fehlt dann halt eben vorne, wo dann halt eben die Buden irgendwann halt auch mal fallen müssen, fehlt es vielleicht dann auch dadurch, dass sie so viel Aufwand betreiben, vielleicht an der nötigen, ja, Abgeklärtheit. Aber es, ja, ich bin, ist schon beeindruckend. Also Blessin ist immer noch ungeschlagen, seit er da ist. Aber es bringt ihnen halt relativ wenig, weil diese kleinen Minischritte mit einem Punkt, wenn du so ein großes Loch schon davor hattest, ja, bin echt gespannt, ob sie es schaffen, dann auch mal, ich glaube, es würde ihnen unfassbar gut tun, auch mal in Führung zu gehen einfach, aber das gelingt halt auch selten. Also es ist wahnsinnig viel Aufwand, aber...
Ja, also man steht bei 18 Zählern und das rettende Ufer ist damit jetzt immer also noch 7 Punkte entfernt. Man spielt als nächstes... Ich schaue mal gerade kurz gegen Atalanta auf jeden Fall. Ja, genau. Dann Torino, Hellas, Lazio, Milan. Ja, dann hat man noch Cagliari, dann hat man noch das Derby und dann hat man auch noch Juve und auch noch Napoli. Ich glaube, man muss sich langsam mit dem Gefallen anfreunden, dass der Cricket und Football Club nächste Saison in der Serie B spielen muss.
Ja, das Programm klingt alles andere als angenehm. Und wie gesagt, aber es soll wirklich nicht hängen bleiben. Also es ist wirklich, Genua-Spiele sind jetzt wirklich, also es, da steckt so viel Intensität drin und das wirklich, das Gegenpressing und so, das ist wirklich richtig ansehnlich. Aber eben, sie waren halt in einer Situation, wo das alleine nicht reicht. Also sie brauchen jetzt halt eben auch mal Dreier. Und du hast gerade die Gegner vorgelesen. Puh, das klingt alles andere als angenehm, aber es hilft dir nichts. Sie müssen da irgendwann mal auch einen von denen knacken. Und wer weiß, vielleicht dann mit dem ersten Dreier kommt, dann bleibt diese körperliche Stabilität und kommt dann nach vorne vielleicht auch mal ein bisschen mehr Leichtigkeit rein. Aber es ist wirklich eine Mammutaufgabe, die vor ihnen liegt, keine Frage.
Absolut. Also man kann ihn, das haben wir ja gerade vorhin auch schon mal angesprochen, vielleicht als einzig Positive ist eben, dass da auch 2-3 Teams sind, die eventuell auch gar nicht mehr weiter wegziehen werden. Da sprechen wir zum einen eben von Venezia. Die verlieren zu Hause mit 1-4 gegen Sassuolo. Und ja, kurz 2 Worte zu Venezia. Ich glaube, da ist es tatsächlich auch so ein Qualitätsding, ne? Also das ist die haben sich mal... Empoli hat es geschafft, halt am Anfang genug Punkte zu sammeln. Aber ja... Venezia ist jetzt mit unten reingerutscht und bei denen fehlt mir auch die Fantasie, dass sie sich wieder rausreißen.
Ja, also bei Empoli zum Beispiel, um den Vergleich zu ziehen, Empoli hat nämlich auch in der Hinrunde einige Dreier eingefahren. Also du musst halt auch, wenn du da hinten drin, also klingt jetzt so einfach, aber ein paar Unentschieden und von denen hat Venezia ja eindeutig einige geholt und haben es ja auch groß und schwer gemacht, keine Frage. Aber wenn du dann mal da hinten drin bist und auch wieder ein bisschen Rückstand hast, dann brauchst du hin und wieder auch einen Dreier und da hapert es wirklich sehr. Und da ist Empoli eben das beste Gegenbeispiel. Die haben wirklich in der Hinrunde mehrere Siege eingefahren und zehren jetzt halt wirklich von dem Polster. Auch obwohl es jetzt, glaube ich, seit 8 oder 9 Spielen wieder sieglos sind. Aber die haben halt einfach so ein Polster angesetzt, das jetzt schwierig aufzuholen ist für die hinterherlaufen.
Im oberen Tabellenmittelfeld hat sich noch die Fiorentina mit Hellas 1-1 getrennt. Wieder so ein Spiel, was ich gelesen habe, wo man im Vergleich zu Sassuolo, da hat ja Florenz sogar verloren, wo ich gemeint habe, die wissen gar nicht, wie sie das Spiel verloren haben bei Sassuolo. Hier, nach dem, was man gelesen hat, hat man 3 Punkte liegen lassen gegen Hellas. Hätte man nämlich auch noch aufschließen können zu Lazio. oder nah dran sein können. Hat er auch noch ein Spiel in der Hinterhand. Aber ich würde auch ohne Vlahovic die Fiorentina noch nicht komplett abschreiben, ehrlicherweise.
Nee. Denn Piontek funktioniert, ja. muss man echt sagen. In Florenz wird auch gerne vorgerechnet dieser Tage, dass er einen besseren Tore-Minutenschnitt hat als Vlahovic bei Juve. Also für das, dass du deinen zentralen Mann verloren hast, haben sie auf der Position ja gut nachverpflichtet. Ich glaube, was der Fiorentina eben ein bisschen fehlt, oder nicht nur ein bisschen, ist die offensive Unterstützung oder die Torausbeute Unterstützung der offensiven Außen. Also die ganzen Nico Gonzalez, Saponaras, Sotils, Callejons, da kommt relativ wenig Konkretes dabei rum. Und das geht der Fiorentina ab, denn Piontek allein, obwohl der regelmäßig knipst, kann es dann halt auch nicht richten. Aber ich weiß nicht, wollen wir vielleicht auch kurzes Wort zu Hellas verlieren? Ja. Also ich bin echt beeindruckt von Hellas, muss ich echt sagen. Also jetzt über diese Konstanz halt auch. Also du kannst, die sind jetzt auch, sind nur 2 Punkte hinter der Fiorentina. Was die da abliefern, auch, dass sie unangenehm sind, das haben wir jetzt oft genug mitbekommen diese Saison, aber sie punkten halt auch. Jetzt hat ihnen gestern Barak gefehlt, dann funktioniert es trotzdem auch offensiv. Also Caprari, Simeone, ist schon beeindruckend, was Tudor da, wie clever er es gemacht hat, finde ich, den Weg fortzuschreiten, den ja Juric da begangen ist. Und deswegen bin ich auch fest davon überzeugt, dass Hellas in den nächsten Wochen, ich glaube, die Top-Mannschaften spielen mehr oder weniger alle noch gegen Hellas. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht alle gegen Hellas gewinnen werden. Also Hellas ist jetzt wirklich auch in so einem Modus, das merkt man ihnen auch an. Sie sind befreit, sie wissen, nach hinten kann schon mal gar nichts mehr passieren. Und jetzt haben sie wirklich auch diese Leichtigkeit zu sagen, ja gut, warum soll man nicht einfach nach vorne schielen und mal schauen, ob da vielleicht Richtung Europaplätze noch was geht. Und die Art und Weise, wie sie Fußball spielen und wie über welch langen, konstanten Zeitraum sie diese intensive Spielweise abrufen, echt großen Respekt.
Ja, also sie spielen jetzt direkt als nächstes gegen Napoli, dann Empoli, dann Genua, dann kommt Inter, dann kommt Atalanta, also auch vielleicht direktes Duell, um oben nochmal ranzuspringen. Und auch Milan empfängt man noch und am letzten Spieltag dann eine Auswärtspartie bei Lazio. Also ja, Hellas, bin ich auch voll bei dir. Das ist ein Team, das man sich gerne anguckt, gerade auch wenn Barak dann noch mitspielt, dann noch viel, viel mehr. Genau. Dann Juve. Ah, nein, stimmt gar nicht. Da, guck mal, jetzt kommt nochmal Marius, denn wir haben es ja gehört, Bologna, das war auch am Sonntagnachmittag, und der Vollständigkeit halber, dass wir ein bisschen in der Reihe bleiben. Dann hören wir uns mal an, was er sich da angetan hat. Und lustigerweise, ich habe ein Foto von Marius gesehen aus dem Stadion. Er muss wahrscheinlich, das habe ich erst im Nachgang jetzt leider gesehen, ein Arbeitskollege von mir, der war auch bei diesem Spiel im Stadion und habe ich auch ein Foto gesehen, und die müssen ungefähr maximal 15 Meter auseinander gestanden sein, ohne voneinander zu wissen. Aber jetzt mal sehen, was Marius zu berichten hat von diesem, ich nehme es vorweg, 0:0 zwischen Bologna und Torino.
Die Emilia Romagna grüßt erneut. Hallo Mario, hallo Christian. Vielen Dank jetzt schon mal für alle Erkenntnisse, die ihr mir über den Spieltag liefern werdet, die ich jetzt, dadurch, dass ihr bis auf die Spiele im Stadion plus Inter in einer Bar in Bergamo am Freitagabend nichts gesehen haben werde, die ihr mir dafür liefert. Da werde ich gespannt zuhören. Und ich befinde mich gerade am einer Straße Richtung Stadtzentrum in Bologna, gerade aus dem Renato Gallara rausmarschiert. Da das Spiel zwischen Bologna und Torino, Mihajlovic gegen Juric gesehen. Und was das mögliche Saisonergebnis der beiden Mannschaften anbelangt, bin ich nicht wirklich schlauer geworden. 0-0 ist es ausgegangen, Torchancen gab es ungefähr gar keine. Außer eine von einer Kopfballchance von Torino in der ersten Halbzeit, die Skorupski wirklich sehr, sehr gut rausholt. Und dass er auf der Linie gut ist, das ist ja bekannt. Ansonsten, ja, man war das eigentlich so ein bisschen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich in der Tipprunde, das könnt ihr ja immer mal auflösen. Oder du, Mario. was ich da getippt habe, aber unentschieden war eigentlich schon so, als ich dann im Stadion saß, das ja, war irgendwie logisch so. Und übrigens, das ein oder andere Bier wurde vielleicht getrunken. Was auf jeden Fall gesagt werden kann, wer die Chance hat, mal nach Bologna zu fahren, ist nicht so weit von Mailand entfernt mit der Bahn. Der oder die sollte das auf jeden Fall tun, denn das Stadion ist absolut fantastisch. Wir saßen gegenüber der Bologna-Fankurve und der Blick darauf ist also wirklich, wirklich sensationell. Also der Turm auf der Gegengerade, dann kam so Richtung Mitte der zweiten Halbzeit noch die Sonne raus und er strahlte genau diesen Part im Licht. Das war wirklich super. Dann habe ich auch noch Glück gehabt, dass Torino auch einen guten Anhang am Start hatte. Also fanmäßig kann man sich noch nicht beschweren. Wäre im Spiel mehr passiert, dann wäre sicherlich da auch noch mehr passiert. Nachher gesagt, dass ein Tor hätte allen sicherlich ganz gut getan. Aber naja, sollte halt nicht sein. Auf jeden Fall, ich würde ohne Zweifel hier wieder herkommen, mir hier ein weiteres Spiel angucken. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder von gewohnter Stelle aus Hamburg raus. Jetzt gebe ich quasi zurück ins Studio. Das ist ein Studio, ne? viel Spaß noch und bis dann. PS, an Tickets für Bologna zu kommen, war gar nicht so einfach. Denn online ging das eigentlich quasi gar nicht über die Seite, also Bologna-Seite oder den Partner Viva-Ticket. Denn da hätte man die Nummer der Tessera oder dann auf Englisch Fidelity Card eingeben müssen. Und das hatten wir logischerweise nicht. Deswegen war es nur möglich, die ich habe die Karten am das Spiel ist ja jetzt Sonntag gewesen und am Samstag im Lotto-Kiosk in der Innenstadt von Parma gekauft. Da war es dann gar kein Problem, da muss man dann halt sein Perso einmal vorzeigen. Aber online war das eher anstrengend.
Ja, dankeschön. Scheint ein guter Tag gewesen zu sein.
Sehr schöne Schilderung.
Und ja, noch hinten mit dem Service-Gedanken. Also wenn ihr in Bologna seid, dann den Kiosk ansteuern, um Tickets zu besorgen. Aber ja, wenn man die Fotos gesehen hat und so, das ganze Ambiente, glaube ich, hat da schon Spaß gemacht. Vielleicht können wir uns kurz, also ich schließe mich tatsächlich einfach mal komplett dem an, was Marius gesagt hat. Ich bin ratlos, was das Saisonfazit bei diesen zwei Vereinen werden könnte, sollte. Bis zwischendurch wieder so geneigt dazu zu sagen, ja, Juric bei Torino, ja. Und dann guckt man auf einmal drauf, gegen Udine verloren, gegen Venezia verloren, unentschieden im Derby, ja. Dann gegen Cagliari verloren und jetzt das Unentschieden gegen Bologna, so kommst du dann halt auch nicht wirklich weiter, ne?
Ja, bei mir ist es immer noch leicht positiv, muss ich sagen, denn ich finde, man darf nicht vergessen, woher Torino kam und da finde ich Juric schon auch ganz früh klar gemacht, dass da dieses Jahr mal nichts mit dem Abstieg die Mannschaft zu tun hat, was ja für Torino-Verhältnisse schon mal eine massive Steigerung ist. Aber klar, ich finde, man sieht auch an Spielen wie gestern, sieht man genau, was ihnen dann halt eben fehlt. Auch wahnsinnig viel Aufwand, auch dieser Juric-Stil, den er sofort sehr gut implementiert hat. Aber es fehlt ihnen dann halt gerade zum Beispiel auch auf den Halbpositionen offensiv. Fehlt es dann halt manchmal auch ein bisschen an fußballerischer Qualität. So ein Dennis Brett, der jetzt eben auch seit mehreren Wochen verletzt fehlt, das geht ihnen dann halt einfach ab. Da ist auch wahnsinnig viel Aufwand und wahnsinnig viel Intensität mit dabei. Aber nur mit Intensität ist es halt manchmal auch schwierig, Spiele zu gewinnen. Aber trotzdem, ich bin das, was für Hellas gilt, bin ich mir auch ziemlich sicher, gilt auch für Torino. Torino bekommt in nächster Zeit auch noch einige große, und du hast das Derby ja angesprochen, Juve hat es ja schon zu spüren bekommen. Die Großen werden sich gegen Torino noch sehr, sehr schwer tun, denn es ist unfassbar unangenehm, gegen so eine aggressiv Mann gegen Mann nach vorne verteidigende Gemeinschaft auf dem ganzen Feld zu bestehen.
Und bei Bologna ist es aber eigentlich zu wenig, oder?
Ja, bei Bologna muss ich auch sagen, da bin ich auch wirklich wie ihr völlig im Niemandsland. Da hätte ich mir echt auch gedacht, dass die, also jetzt nicht unbedingt, dass die jetzt, weiß Gott, wie 4, 5 Plätze weiter vorne sind, das vielleicht nicht. Aber die Art und Weise, wie sie spielen, da hat man, finde ich, letzte Saison doch, da haben sie ja offensiv wirklich auch sehr viele, ja, gute Ansätze gezeigt, sehr flüssiges Offensivspiel. Und das ist irgendwie diese Saison schon etwas ins Stocken geraten. Auch so ein Sorian oder so zum Beispiel, der letzte Saison wirklich, ja, eine tolle Saison gespielt hat, schwimmt jetzt auch so ein bisschen mit, ist für mich so ein bisschen stellvertretend dafür. Also ich hätte gedacht, dass sich Bologna nochmal unter Mihajlovic nochmal fußballerisch etwas weiterentwickelt. Das finde ich, ist in dieser Saison nicht zu erkennen.
Apropos fußballerisch nicht weiterentwickelt, kann man eigentlich auch zu Juve sagen, bevor wir es ganz gleich zum Spitzenspiel Napoli gegen Milan kommen. 2, 3 Sätze zu Juventus. Allegri hat sich da auch schon wieder, ja, das Wort an die eigenen Fans auch gerichtet und hat gemeint, da muss jetzt auch mal hier sich bitte keiner beschweren, wenn wir 1-0 gegen Spezia gewinnen, und das gehört halt dazu und das müssen wir machen und pipapo. Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite, boah, das war schon sehr zäh, dieser 1-0-Sieg, den Morata rausgeschossen hat. Aber es sind jetzt eben auch, glaube ich, 13 Spiele ungeschlagen. Und man hat jetzt schon 6 Zähler Vorsprung auf einen Nicht-Champions-League-Platz, wo wir irgendwann drüber geredet haben, das muss das Saisonziel sein. Wenn sie das noch schaffen, in die Champions League zu kommen, dann passt ja alles. Also da sind sie auf einem guten Weg. Und es sind, ja, ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon mal auch gesagt, es sind halt eben auch wieder nur 7 Punkte auf Platz 1. Aber was fangen wir denn an mit denen? Also die spielen jetzt dann auch noch gegen Villarreal wieder natürlich in der Champions League. Da sollten sie eigentlich zu Hause dann das Ding ziehen und weiterkommen. Und als nächstes gegen Samp, dann erst Villarreal, stimmt, die Champions League ist wieder so auseinandergezogen. Ja, aber Christian, ich meine, Marius und ich fragen uns das auch wieder jede Woche. Es kamen die und haben gesagt, die gewinnen jetzt halt wieder die Spiele, jetzt bekommen sie Vlahovic dazu. Die werden schon wieder gefährlich. Jetzt zum Beispiel gegen Spezia hat Vlahovic seit 26 Spielen, der hat nicht aufs Tor geschossen. Der hat keinen einzigen Schuss abgegeben in diesem Spiel. Spricht natürlich auch so dafür, wie die Partie dann aus Juve-Sicht ein wenig war. Aber ja, was machen wir denn mit denen?
Gute Frage. Ich weiß nicht, ob mehr Max Allegri in einer Mannschaft drinstecken kann als in dieser aktuellen Juve-Mannschaft. Du hast das ja vorhin angesprochen. Er wird ja nicht müde, auch jedes Wochenende immer wieder auch darauf hinzuweisen, auf seine erste Regentschaft bei Juve. Immer wieder kommen so Sätze. Du, wir haben früher auch, als wir die Scudetti gewonnen haben, haben wir auch immer wieder 1-0 gewonnen. Und ja, es ist faszinierend. Irgendwie gelingt es ihm im Moment oder der Mannschaft dann wirklich auch solche Spiele auch mal 1-0 zu gewinnen. Anfang der Saison, glaube ich, wäre ihm das nicht gelungen. Das ist diese Konstanz, zumindest Ergebniskonstanz, die sie reinbekommen haben. Aber was das Spielerische betrifft, ja, da bin ich bei euch. Es ist echt schwierig, auch so wie gestern. Sie machen das 1-0 und dann aber in der zweiten Hälfte muss wirklich Szczęsny auch ein, zweimal gut eingreifen. Also dieser eine Kopfball, glaube ich, von Jasi aus kurzer Distanz, das sollte eigentlich das 1-1 sein. Da überlassen sie auch Spezia wieder viel. Echt schwierig. Wo ich jetzt ein bisschen bei ihm, was ich ihm zugute halten würde, Allegri, ist, dass er jetzt, kannst du dich erinnern, Mario, ich glaube, wir haben da auch öfters drüber gesprochen, wir haben immer wieder mal uns gefragt, warum man nicht mal Arthur und Locatelli zusammen mal im Mittelfeld installieren möchte, zumindest probieren, um da etwas mehr fußballerische Qualität reinzubringen. Das hat Allegri jetzt sogar selbst gesagt, ja, wir haben jetzt mehr fußballerische Qualität im Mittelfeld, und gestern hat sich die auch gleich bemerkbar gemacht, weil dadurch, dass Arthur jetzt öfter diesen Anker vor der Abwehr spielt, kann Locatelli ein paar Meter weiter vorne spielen. Und was er da dann machen kann, hat man gestern bei 1-0 gesehen. Nämlich, der kann halt auch im letzten Drittel feine Bälle spielen und die Stürmer in Szene setzen, so wie gestern mit Morata. Und im Prinzip war das ja dann die entscheidende Aktion des Spiels, die dann für die 3 Punkte gesorgt hat. Also das gefällt mir, dass da diese Einsicht endlich bei Allegri gekommen ist, auch mal mit Locatelli und Arthur zusammen mehr Ballbesitz, mehr Passqualität ins Mittelfeld zu bringen. Aber die Art und Weise, wie sie die Spiele angehen, wie sie dann immer wieder auch solche knappe Ergebnisse zulassen und die dann auch bis zum Ende ja immer auch verteidigen müssen, da frage ich mich schon, ob das, weil ja einige zuletzt auch vielleicht ein paar im Juve-Umfeld geträumt davon haben, ganz vorne anzugreifen, ob das immer gut geht in den nächsten Wochen, wage ich zu bezweifeln.
Aber Arthur, tatsächlich, das ist ja auch noch passiert, hat mir gut gefallen, auch in der Coppa, hat auch oft den Aufräumer gespielt, aber daher auch, da gewinnen sie es 1-0 bei der Fiorentina durch ein Eigentor von Venuti. Habe ich noch von geträumt, von seinem Perché.
Der war wirklich nicht mehr zu beruhigen,
ja,
gell?
Ja, naja, aber ja, auch da in dem Spiel war es ja tatsächlich klar, das kannst du dann so ein Hinspiel machen. Aber ja, wenn man so möchte und am Ende die Spiele gewinnt, gut. Ja, aber mehr muss ich jetzt auch. Bei Juve drehen wir uns im Kreis. Das ist jede Woche das Gleiche. Vielleicht greifen sie wirklich wieder richtig oben an. Spezia, 4. Niederlage in Folge, wird dann vielleicht doch nochmal eng. Aber ich glaube, das hat man vor der Saison sich gedacht. Zwischendurch sah es mal ein bisschen besser aus. Jetzt, ja, 4 Niederlagen und alle auch immer nur mit einem Tor Unterschied. Das ist sich schon immer dran. Aber das, was du vorhin, glaube ich, auch mal, wo es darum ging, dass Genoa mal eins gewinnen muss, muss Spezia da halt auch mal irgendwie einen Punkt mitnehmen wieder. Weil mit 26 steht man ja schon ganz gut da und hat seit 4 Spielen jetzt keinen mehr geholt, eben hätte man sich da mal ab und an einfach noch den Punkt erarbeitet, zum Beispiel gegen Florenz oder gegen Bologna, dann auch nur 0-1 gegen Roma zuvor und jetzt eben das 0-1 gegen Juve. Ich finde immer wieder eigentlich tatsächlich, dass ich glaube, dass Motta irgendwie in den nächsten Jahren, der macht es schon. Das ist der, prinzipiell glaube ich, kann das ein guter mittel bis guter Trainer werden, aber die müssen jetzt doch auch nochmal aufpassen, glaube ich.
Ja, ein Satz dazu. Im Prinzip, finde ich, leben sie davon, dass Venedig so ins Stocken oder fast ins Stehen geraten ist. Denn ansonsten, glaube ich, wären sie jetzt schon wieder näher dran an diesem drittletzten Platz, als ihnen lieb ist. Also ich finde auch, die müssen da schon noch ein paar Punkte sammeln. Denn ansonsten sollte Venedig doch noch mal ein bisschen aufwachen. Glaube ich, kann das für Spezia immer noch sehr, sehr eng.
Mal schauen, der Abstiegskampf bleibt auf jeden Fall spannend. Gleiches gilt in anderer Form aber für das Rennen um den Titel. Und da, Christian, hast du gestern mit Carsten Fuß, wollte ich dich eh noch fragen, musstest du nach Lazio Napoli, musstest du Carsten wiederbeleben oder ging's?
Nee, es ging eigentlich. Es war, wie soll man sagen, man hat es ja in den letzten Minuten gemerkt, es wurde etwas emotionaler. Aber ich fand, ja, das hat die Schlussphase im Olympico in Rom ja auch mehr als hergegeben. Also ja, war toll, was Napoli da emotional gezeigt hat. Leider aus Napolis Sicht war dann gestern da davon deutlich weniger zu sehen.
Ja, Milan gewinnt 1-0 durch ein Tor von Olivier Giroud zu Beginn der zweiten Halbzeit. Vorlage, ein missglückter Schussversuch, würde ich mal sagen, von Davide Calabria. Bisschen wie im Derby, da ist Brahim, der Ball, abgerutscht. Brahim Diaz. Und dann stochern sie es rein und gewinnt es eben 1-0. Und das alles auch, muss man sagen, die Anfangsphase Napoli, wo sie ganz gut waren, aber insgesamt gesehen gar nicht mal so unverdient. Also da hätte sich wahrscheinlich bei dem Spiel auch niemand beschwert, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. Aber so ist Milan jetzt eben irgendwie dieser große Schritt, weil es ist wirklich ein großer Schritt, würde ich mal sagen, da jetzt wieder unangefochten erstmal mit 60 Zählern Spitzenreiter, 2 vor Inter. Ja, die haben noch das Spiel gegen Bologna, aber eben auch 3 vor Napoli und 7 vor Juventus. Christian, du hast gerade gesagt, dass Napoli ja emotional so viel geleistet hat gegen Lazio, dass es wäre ja etwas gewesen, wo man sich hätte auf dieser Welle bewegen können. Und nachdem man zwischendurch, ich glaube, ich zähle mich da selber auch mit dazu, hatte ich schon Napoli auch irgendwann wieder abgeschrieben und habe gesagt, ja gut, dann ist es halt wieder so ein klassisches Napoli, es reicht nicht. Und dann haben sie sich wieder rangekämpft, haben diesen Moment im Olympico. Und jetzt stelle ich mir die Frage, Geht's nur bei Napoli, wenn sie von hinten ranrücken? Ist der positive Druck doch wieder zu groß geworden? Auch ich schaue in deine Richtung, Lorenzo. Der auch Lorenzo Insigne gestern im Spiel, finde ich, sehr schwach war.
Ja.
Woran liegt's? Also keine Frage, man kann gegen Milan verlieren, so ist es jetzt nicht. Ne? Also ich werde das hier irgendwie nicht grundlegend alles hinterfragen. Aber es wäre doch eigentlich was gewesen, die Geschichte war so geschrieben, dass man sich hätte sagen können, das ist jetzt Momentum, das so oft beschriebene, auf Seiten der SSC.
Ja, fangen wir mit Napoli an, sehr gerne. Also ich stelle mal die These in den Raum, dass wenn das Umfeld von Napoli, also wenn zu viel Emotionalität reinkommt, dann wird es schwierig. Und da möchte ich jetzt in diesem Fall wirklich auch explizit, würde ich Luciano Spalletti mit reinziehen, den Trainer, der ja logischerweise, was das Sportliche betrifft, auch wie die Art und Weise, wie die Mannschaft in dieser Saison Fußball spielt, überragend, was er da mit dieser Mannschaft, darf ich nicht vergessen, hat sie erst im Sommer übernommen, was er da geleistet hat. Aber wenn ich mir jetzt speziell die Tage vor diesem Spitzenspiel anschaue, da finde ich, hat Spalletti den Fehler gemacht, dass er die Atmosphäre zu sehr angeheizt hat. Er hat auf der Pressekonferenz von Unsterblichkeit gesprochen, also seine Spieler könnten sich unsterblich machen. Er hat Maradona zitiert, mit reingenommen. Er hat den Vesuv mit reingenommen. Also wirklich all diese, sage ich mal, ja, all diese Triggerpunkte bei Napoli angesprochen. Und wenn man sich anschaut, wie die Mannschaft dann gestern, bis auf die erste Viertelstunde, wo sie wirklich sehr gut war, dann das Ganze auf dem Feld umgesetzt hat, finde ich, war es vielleicht ein bisschen zu viel aufgeladene Atmosphäre. Wenn man sich jetzt auch die letzten, man muss sich ja nur anschauen, sie haben auch zuletzt gegen Inter daheim gespielt, 1-1, wo sie ja nach dem Ausgleich von Inter auch nicht mehr so viel bewerkstelligt haben. Dann gab es dieses sehr emotional aufgeladene Heimspiel gegen Barcelona in der Europa League, wo ja auch das ja auch in die Hose ging. Also ich möchte jetzt nicht damit sagen, dass das Maradona, das Stadion zu viel Druck auf die Mannschaft legt, aber ich finde, der Mannschaft ist nicht geholfen, wenn man vor Spielen oder rund um Spielen das Ganze noch mehr anheizt, als es eh schon ist.
Ja.
Das so als ein Aspekt, wir reden jetzt ja gerne, Gott sei Dank, über das Fußballerische, das sollte auch nicht das Entscheidende sein, aber ich finde, das ist schon etwas, was man nicht außer Acht lassen sollte, denn die Geschichte kennen wir jetzt halt bei Napoli aus den letzten Jahren halt allzu oft, dass die Stadt so emotional regiert, ist ja schön, das macht ja auch diesen Club aus, aber dass dann so ein erfahrener Trainer wie Spalletti das Ganze auch nochmal, sag ich mal, anheizt, hat mich jetzt nach den Resultaten, klar im Nachhinein kann man dann immer schlauer daherreden, zeigt mir, dass es vielleicht ein Tick zu früh war. Vor allen Dingen jetzt, wir sind noch Anfang März, also es sind noch 10 Spiele zu spielen, also da ist noch jede Menge Zeit. Ich glaube nicht, dass man jetzt schon dieses Alles oder Nichts ausrufen muss. Du hast es ja angesprochen, Napoli ist immer noch nur 3 Punkte hinter Milan, also ist ja alles im grünen Bereich. Aber ich finde, gerade wenn man sich eben die gestrige Leistung eben dann anschaut, und klar, da kommen wir dann auch noch drauf, da lag logisch auch viel daran, weil Milan es sehr gut gemacht hat, aber die Qualitäten, die wir von Napoli kennen, sind jetzt zuletzt, wenn ich eben das Inter-Heimspiel, die zweite Hälfte hernehme, wenn ich das Barcelona-Heimspiel hernehme und wenn ich jetzt das Milan-Heimspiel hernehme, dann ist Napoli in weiten Phasen dieser Spiele viel hinter dem zurückgeblieben, was sie eigentlich fußballerisch können.
Was glaubst du, woran liegt das? Mal vom emotionalen Aspekt weggegangen, wo hapert es aus deiner Sicht am meisten?
Also gestern war für mich schon ein Schlüssel, dass im Prinzip die Physis von Milan, die Athletik, die Intensität, im Prinzip das Napoli-Ballbesitz, das Napoli-Fußballspiel ja mit Fortdauer immer mehr etwas erstickt hat. Also auch das ist nichts Neues, das hat man gegen Inter, finde ich, auch gesehen in der zweiten Hälfte. Da war die Physis von Inter einfach stärker als die fußballerischen Qualitäten von Napoli. Gestern wirklich das Milan zentrale Mittelfeld, also Bennacer, Tonali, Kessié haben wirklich das Napoli-Mittelfeld dominiert. Das war für mich dann auch der Schlüssel. Das war jetzt ein Faktor mehrfach, aber das ist vielleicht auch, jetzt haben wir so viel, ja, wie soll man sagen, Negatives über Napoli gesagt. Für mich ist es aber auch eine Chance, denn diese großen Spiele, auch direkten Duelle, liegen jetzt hinter Napoli. Also sie kriegen jetzt eben nicht mehr diese direkten Duelle. Und wenn man sich anschaut, wie sie in den Spielen davor gegen die vermeintlich kleineren dann doch oft Lösungen gefunden haben, glaube ich schon fest daran, dass Napoli auch da voll vorne dran bleibt. Denn sie haben die fußballerische Qualität, die steht ja außer Frage. Aber dies gestern, du hast es angesprochen, Insigne war kaum zu sehen, Politano, ich fand auch, dass Osimhen sehr in der Luft hing. Also Osimhen hat sich wirklich aufgearbeitet, da auch meistens gegen zwei, weil wo er war, waren nicht nur Tomori, sondern Kalulu auch gleich mit dabei. Und er hat immer wieder auch mit seinen wilden Aktionen Bälle festgemacht, aber irgendwie war die Unterstützung nicht da. Also die Abstände zu seinen offensiven Nebenleuten waren mir oft viel zu groß. Er war dann wirklich da im wahrsten Sinne allein auf weiter Flur. Und ich glaube, dass sie das jetzt gegen die unter Anführungszeichen kleineren Mannschaften, dass sie das besser lösen werden und dass sie deshalb auch wieder Dreier einfahren werden und da vorne, ganz vorne auch dranbleiben. Mhm.
Ich schaue gerade die ganze Zeit, ich versuche immer mal das Restprogramm zu vergleichen bei beiden Teams. Ich würde fast sagen, dass es sehr ähnlich ist. Können wir mal gucken. Ich lese mal schnell alle von Napoli vor und dann alle von Milan und dann sagst du mir, wer das leichtere Restprogramm hat. Also Napoli in Verona, gegen Udine, in Bergamo, gegen Florenz, gegen die Roma, in Empoli, gegen Sassuolo, bei Torino, gegen Genua, bei Spezia. Das ist Napoli. Milan ist gegen Empoli, bei Cagliari, gegen Bologna, bei Torino, gegen Genua, bei Lazio, gegen die Fiorentina, bei Hellas, gegen Atalanta und bei Sassuolo. Sind viele ähnliche Gegner mit dabei, ne?
Ja, viele Ähnlichkeiten. Für mich das Programm auf dem Papier schwerer für Napoli, weil da eben ein paar noch von diesen, was ist angesprochen, diese Hellas, diese Torinos, die ja im Prinzip auch diesen körperlichen Stil spielen, da tut sich Napoli schwer. Auf der anderen Seite würde ich nicht außer Acht lassen, Milan hat jetzt diese Big Points, sowohl im Derby als auch gegen Napoli, das ist eine Ansage, wenn du gegen deine zwei direkten Konkurrenten jetzt jeweils gewinnst, keine Frage. Aber Milan hat sich eben zuletzt immer häufiger immer gegen diese kleineren schwer getan, zuletzt gegen Udinese, gegen Salernitana nur einen Punkt geholt. Also ich glaube, dass die Aufgabe für Milan vielleicht in solchen Spielern oft noch, oder wenn man zuletzt in Betracht zieht, eine größere sein wird. Aber was das Programm betrifft, finde ich, da hat Napoli echt noch einige Brocken vor sich, gerade eben, weil es eben diese, ja, wir haben es gesagt, Juric, Hellas, genau diese Spiele sind, die Napoli eigentlich nicht so.
Dann bin sehr gespannt. Auf der anderen Seite natürlich kommen bei Milan die eher hinten raus nochmal. Also vorletzter Spieltag gegen Atalanta, wenn es bei denen wahrscheinlich auch nochmal um einiges geht. Mhm. Vielleicht pirscht sich Sassuolo nochmal ran, wobei Sassuolo auch gefährlich werden kann, wenn es bei denen um gar nichts mehr geht und sie einfach ein bisschen zocken.
Ja.
Ja, sehr, sehr spannend. Wir haben jetzt ein paar Dinge angesprochen, die eben bei Napoli gestern auch so nicht liefen. Was findest du, macht denn Pioli gerade richtig gut mit seinem Team? Also abgesehen davon, dass sie das Spiel dann gewinnen und die Big Matches gewinnen.
Ja, aber also damit würde ich schon mal anfangen, weil das ist halt schon die große Nummer. Also wenn es da vorne so eng ist und du hast jetzt wirklich in relativ kurzer Aufeinanderfolge diese zwei direkten Duelle und du gehst einfach mit 6 Punkten raus, dann ist das ein ganz klares Ausrufezeichen. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal kurz über den Herrn Giroud reden, denn der war auch derjenige, der im Derby die 2 Punkte gemacht hat, nach dem 0-1-Rückstand. Also ist dann auch eine Ansage, das siehst du eben, wie wichtig es aus Milans Sicht war, so einen erfahrenen Mann zu holen, der eben weiß, wie man große Spiele bestreitet, der diese Erfahrung hat. Ich fand auch dieses Tor gestern, du hast es ja angesprochen, klar, das war im Prinzip so ein bisschen ein Flippertor, aber wenn man sich genau ansieht, was er da macht. Also erstens, ich würde drauf tippen, dass 6 oder 7 von 10 anderen Mittelstürmern am Ende dieser Aktion im Abseits stehen, weil sie diesen Schritt zurück zu spät machen. Und er macht ihn genau im richtigen Moment, um eben doch noch auf Höhe von Koulibaly zu kommen. Sucht da auch, sieht man genau den Körperkontakt mit Koulibaly, zieht sich da fast so ein bisschen noch rein in den grünen Bereich. Also das ist Weltklasse-Stürmerarbeit meiner Meinung nach, weil, wie gesagt, andere kriegen das abgepfiffen, weil sie dann den einen Schritt zu weit vorne drin stehen. Und wie gesagt, jetzt hat er zweimal diese Top-Spiele entschieden mit seinen Toren. Ja, da sieht man eben Qualität und auch das, der Blick von Maldini, von Massara im Sommer so einen zu holen, wohl wissend, dass Ibrahimovic nicht mehr Spiele machen wird als im Jahr davor, verletzungsbedingt, war genau der richtige Schritt. Also das mal als Klammer. Und ja, was macht Pioli richtig? Ich finde, er hat jetzt gerade eben gestern dieses Mittelfeld war für mich gestern der Schlüssel. Also Bennacer hat sich extrem gesteigert die letzten Wochen. Seit Bennacer vom Afrika-Cup zurückgekommen ist, finde ich, ist ein anderer Spieler als davor. Gibt wahnsinnig viel Qualität. Tonali ist Tonali, also Verlässlichkeit in Person. Und Kessié, der ja wirklich in den letzten Wochen oft genug Thema bei Milan war, nicht immer so, wie es die Milan-Fans gerne gehabt hätten, hat gestern auch seinen Part richtig gut gemacht. Also du musst Lobotka und Fabian Ruiz dann auch erstmal so dominieren. Und ich finde, das hat das Milan-Mittelfeld gestern gemacht. Und die Athletik stimmt bei Milan, finde ich. Das hat man letzte Woche schon unter der Woche in der Coppa gesehen gegen Inter. Also die Mannschaft wirkt sehr spritzig, ist gut unterwegs. Theo Hernandez, Leao haben diese Antritte, diese Spritzigkeit wieder. Also sie sind physisch stark. Was eben zuletzt gerade gegen Inter gefehlt hat, war dann diese Präzision im letzten Drittel. Gestern, darf man auch nicht vergessen, war es dann Standard. Sonst hatten sie jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Da müssen sie, glaube ich, noch dran arbeiten, denn diese Salemakers-Chance am Ende, die er da liegen lässt, ich glaube, gegen Inter in der Coppa hat er auch schon zwei solcher Dinger liegen lassen. Also da sind wir eben wieder beim Punkt, da muss Milan schon aufpassen. Denn das ist ihnen ja im Prinzip gegen zum Beispiel Udinese, gegen Salernitana zum Verhängnis geworden. Weil da haben sie eben durch die Abschlussschwäche dann eben auch Dreier liegen lassen. Also da müssen sie den Fokus drauf richten. Aber athletisch, vom Fokus her, ist die Mannschaft schon auf einem sehr guten Niveau im Moment.
Ja, was du gerade auch gesagt hattest mit Giroud bei dem Tor, ne, da zieht er sich ja auch erst rein, meinst du? Und dann gibt er Koulibaly und das ist vielleicht auch so, das ist dadurch, dass da auch das Tor fällt, die Szene des Spiels, aber er zieht sich ja, er sucht den Körperkontakt und im entscheidenden Moment gibt er ihm aber auch einen ganz kleinen Schuck, ja. Push-off mit der Hand. Erwarte ich eigentlich auch von einer Kante wie Koulibaly, dass er in den Zweikampf, in dem Moment, wo er ihn da auch spürt, besser annimmt. Weil er kann das ja natürlich auch als Chance für sich begreifen, dass er nochmal, es ist leicht dahergeredet so, ne? Das ist alles innerhalb von paar Augenwimpernschlägen passiert, aber da wirkte er, der Kapitän von Napoli, eben auch nicht völlig wach.
Ja, und aber man kann es ja auch umdrehen, jetzt aus Milans Sicht, dass Giroud das gegen einen wie Koulibaly macht und nicht gegen den 0815 Innenverteidiger, zeigt eben auch, wie scharf der Fokus dann eben da ist. Und wahrscheinlich ohne diese Szene oder wenn Giroud da im Abseits gestanden wäre, geht das Spiel 0-0 aus. Und so ist es halt eben diese eine Aktion, die dieses Spiel entscheidet. Und da war so viel Richtiges von Giroud dabei, dass man, finde ich, seine Rolle ja nicht nur wegen des Treffers hervorheben muss. Und einen anderen Milan-Spieler würde ich auch noch gerne ganz kurz ansprechen, der nicht im Fokus normalerweise steht, aber der viel darüber aussagt, finde ich, wie Milan sich jetzt da auch da oben etabliert hat, und das ist Kalulu. Also was der da im Zentrum mit Tomori verteidigt, nicht nur gestern, der hat ja auch schon im Derby verteidigt, damals noch mit Romagnoli gegen Dzeko und Lautaro, ist ja eigentlich als Außenverteidiger gekommen, ist mittlerweile ja zum Innenverteidiger umfunktioniert worden, und auch da, finde ich, sieht man so diese ruhige Herangehensweise von Milan. Im Winter haben ja eigentlich jeden Tag in der Wintertransferperiode jeder danach geschrieben, Milan muss einen Innenverteidiger holen, weil eben Kjær verletzt war, Tomori auch verletzt. Aber Milan hat eben nichts gemacht, wohl wissend auch, dass sie auf Kalulu vertrauen können, und sie können auf Kalulu vertrauen, wie diese letzten Spiele gezeigt haben. Also sehr fokussiert, auch gute Antizipationsverhalten, sehr explosiv, also toll, wie der junge Mann das da hinten im Zentrum verteidigt.
Ja, tatsächlich bemerkenswert. Nochmal kurz irgendwie, um auf Napoli zu kommen, wen ich auch, ja, das ist jetzt immer natürlich schwierig, da kann man jetzt viele Sachen aufzählen, die man gestern eben nicht so gut fand, aber ich fand teils Körpersprache, Fabian Ruiz, Politano, gerade hinten raus auch, ist es so gut gestellt und kompakt gewesen von Milan oder erkennst du da beim Napoli dann da auch eine gewisse Ideenarmut, um solche Gegner dann zu bespielen? Oder ist es dann, sind wir da dann wieder einfach bei der Körperlichkeit, die dem allen so den letzten Nerv geraubt hat aus Napolis Sicht?
Also auf gestern geblickt würde ich schon sagen, dass der entscheidende Faktor Milans Körperlichkeit war. Wir dürfen ja auch nicht zum Beispiel vergessen, um auch mal bei Napoli einen hervorzuheben, was Di Lorenzo gestern zum Beispiel gespielt hat. Das war großes Kino, also eigentlich Außenverteidiger, aber wie oft der vorne mit reingegangen ist, wie viele wichtige Bälle der auch am Strafraum gespielt hat. Also es ist ja nicht nur so, dass bei Napoli das alles nur in den Offensiven hängt, sondern gerade von Di Lorenzo kam gestern wahnsinnig viel offensive Unterstützung auch. Aber wie gesagt, für mich gestern war der Schlüssel eben, Osimhen hing zu sehr oft in der Luft. Da waren die Abstände zu groß zu seinen Nebenleuten. Und das ist ja eigentlich das, was Napoli normalerweise ausmacht. Diese, wenn sie eben durch ihren Ballbesitzfußball so peu à peu das Feld nach vorne für sich erarbeiten, immer weiter Richtung gegnerisches letztes Drittel kommen und dann eben auch viele Spieler eben in dem Raum, ja, positionieren, um dann eben ihre fußballerischen Qualitäten auf engen Raum, die sie eben mit den Politanos, mit den Insignis, mit den Zielinskis, mit den Mertens, der gestern reinkam, ja dann auch haben, dann auch auszuspielen. Und das, fand ich, kam gestern eben nicht zum Tragen, was meiner Meinung nach aber sehr daran lag, dass Milan das eben mit seiner Intensität aus dem Spiel genommen hat. Die große Frage wird jetzt eben sein aus Napolis Sicht, wie gesagt, sie haben jetzt Inter hinter sich, sie haben Juve hinter sich, sie haben Milan hinter sich. Schaffen sie es wieder, diese Qualitäten dann eben gegen die Bolognas, Torinos, Hellas verlässlich aufs Feld zu bringen? Und da wäre ich gar nicht so skeptisch. Also ich glaube, das kriegen sie hin. Auch wenn gerade diese Spiele wie Hellas und Torino, die werden nochmal richtige Hürden, denn das sind Mannschaften, die ähnlich intensiv spielen und die ihnen da sicher gehörig Probleme bereiten werden.
Okay, also dann hast du schon mal den Vorausblick bei Napoli gewagt. Was wäre dein Vorausblick bei Milan? Also du hast gerade vorhin auch schon mal angesprochen, die kleineren, da hat man sich ein bisschen schwerer getan. Wird dann die bei Milan die Chancenverwertung dasjenige sein, was über die Saison entscheidet? Oder kommt nochmal, man hatte zwischendurch ja auch nochmal so einen kleinen Knick, wo man genau wie bei Inter ab und an ein wenig den einen oder anderen Akteur gesehen hat, gedacht hat, vielleicht jetzt auch doch überspielt oder diese generelle Körperlichkeit, mit der sie zu Werke gehen, hinterlässt eben auch Spuren. Was würdest du da so als Prognose bei Milan wagen?
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich finde, jetzt in diesen Topspielen war das von Pioli genau die richtige Entscheidung, eben diese Physis nochmal zu intensivieren. Gestern eben, wie gesagt, Kessier und nicht Brahim Diaz. Sonst war es Konic und nicht Brahim Diaz eben auf dieser, sage ich mal, ein bisschen offensiveren Position. Ich glaube, gegen die, sind wir wieder vermeintlich kleineren, brauchst du auch fußballerische Qualität im letzten Drittel. Also jetzt in den direkten Duellen, gerade gegen Napoli, war das genau die richtige Entscheidung. Aber wenn du dann auch wieder gegen Mannschaften in San Siro vielleicht spielst, die tief stehen, dann wirst du auch Lösungen finden müssen auf engen Raum. Und da glaube ich schon, dass für Milan viel davon abhängen wird. Ich meine, Brahim Diaz kam gestern nicht mal rein. Hatte ja diese, nach seiner Einwechslung im Derby, diese tollen Minuten, wo er wirklich auch mit daran beteiligt war, dass Milan das Ding nochmal gedreht hat. Aber seitdem auch wieder kein Faktor. Also ich hoffe aus Milans Sicht sehr, dass sie Brahim Diaz doch noch auf einen annehmbares Formniveau bekommen, denn ich glaube, der wird noch ein wichtiger Faktor werden, wenn du dann eben in dem 4-2-3-1 dann auch eben hinter Giroud oder Ibrahimovic oder wer immer das auch ist, im Zentrum dann auch einen, ja, qualitativ guten Fußballer brauchen wirst, der dir eben auch Lösungen auf engen Raum findet. Bin ich schon sehr gespannt, weil wie gesagt, Salemakers hat man jetzt das beste Beispiel, der ist bemüht, der läuft, der macht und tut, aber in Abschlussnähe brauchst du den nicht bringen, weil der nicht die Abschlussqualität hat. Und das ist dann schon Faktor. Immer wird es dann Giroud mit einem langen Bein oder so auch nicht richten können. Deswegen glaube ich, für mich ein Faktor wird sein, dass sie Brahim Diaz auch wieder mit in die Rotation mit ins Spiel reinbringen.
Wird auf jeden Fall alles sehr, sehr spannend. Wo hören wir dich als nächstes am nächsten Spieltag eigentlich?
Oh, ich freue mich sehr auf Torino gegen Inter.
Oh, ja. Da wird es, glaube ich, ordentlich auf die Knochen geben und heiß zur Sache gehen.
Das wird es geben. Kollege Bremer wieder mal beim Ausüben seiner überaus, meiner Meinung nach, herausragenden Abwehrtätigkeit beobachten. Inter kommt dann aus Liverpool zurück. Da werden sie viele Körner liegen lassen. Also das wird eine sehr intensive Partie werden. Und Torino, wie gesagt, das letzte Beispiel zuletzt, Juve-Punkte abgeknüpft. Also Torino ist nicht schön zu spielen für die Top-Mannschaften da vorne drin.
Das ist dann am
Sonntagabend.
Sonntagabend, genau. Juve spielt wieder samstags, Milan spielt auch samstags, Napoli spielt Sonntagnachmittag, also da kann man sich ein wunderbares, schönes Serie A-Wochenende machen. Und dann schaltet ihr nächste Woche hoffentlich wieder ein, wenn ich dann wieder mit Marius hier sitze. Christian, du bist jederzeit natürlich wieder herzlich gerne eingeladen. Das war eine große Bereicherung, muss ich mal wieder sagen.
Ja, danke, Mario. Hat großen Spaß gemacht.
Was bleibt mir noch sonst zu sagen? Oh, Marius hat sich gewünscht, dass ich im Tippspiel nachgucke, was er bei Bologna gegen Torino getippt hatte, ne?
Ja.
Schauen wir mal nach. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass Moritz die 400 geknackt hat. Man grüßt von ganz oben, 408 Punkte. No Pirlo, no Party mit 397 auf Rang 2 und Del Piero 10 mit 393 dahinter. Oh, Kollege Kai Tippmann ist in die Top 5 hochgegangen. Und jetzt schauen wir mal, Marius. Marius hat 13 Plätze verloren. Nur 7 Punkte gemacht an diesem Spieltag. Und jetzt gucke ich, er hat bei Bologna gegen Torino einen 3-2 Auswärtssieg für Torino getippt. Okay. Knapp daneben, aber in Sachen Tippspiel muss ich gar nichts sagen. Es lief dieses Wochenende wieder ganz gut, aber ich habe ja auch schon ein paar Mal vergessen zu tippen. Also ich bin auf Platz 67, da ist Marius auf Rang 37 noch 30 Plätze und 30 Zähler vor mir, aber es sind noch 10 Spieltage, vielleicht kommt noch der Schlussspurt. Vergesst nicht zu tippen, dann geht es euch nicht so wie mir. Und ansonsten abonniert gerne mal auf der App eures Vertrauens unseren Podcast, lasst eine Bewertung da, gerne auch schriftlich, ansonsten per Direktmessage bei Twitter oder Instagram, wenn ihr Fragen habt. Danke euch allen, danke Christian nochmal. Ich wünsche euch eine schöne Woche, bleibt alle gesund und bis bald.
Ciao, ciao. Forms.